Ja, wir wollen heute weitermachen mit Josef. Wir haben Familienpredigt. Und heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema, ich habe es genannt, Fremdlinge, geprägt von der Liebe Gottes. Wenn wir jetzt den Text lesen, wird sich vielleicht nicht automatisch ergeben, warum das Thema jetzt so heißt, aber im Laufe der Predigt sollte es dann klar werden. Wir hatten in der Einleitung bereits gesehen, was für ein Charakter Josef hatte, dass es auch Ähnlichkeiten gibt zwischen Josef und Jesus. Er ist eine Vorschattierung auf Jesus gewesen und in vielen Bereichen vorbildlich. Und wir haben auch gesehen, dass wir viel für uns lernen können aus der Geschichte Josefs. Heute wollen wir nun anfangen, konkrete Abschnitte aus dem Leben Josefs zu behandeln und begeben uns heute in das erste Buch Mose, Kapitel 37, nämlich dorthin, wo wir uns heute aufhalten werden, Verse 1 bis 4. 1. Mose 37, 1 bis 4. Das wird den Rahmen bilden für die heutige Predigt. Ich lese den Text erstmal vor. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Also das ist der Text. Der ein oder andere kann sich vielleicht denken, inwieweit das jetzt mit der Liebe Gottes zu tun haben soll. Wir werden das betrachten. Wir haben erstmal die Situation, es heißt, Jakob war ein Fremdling und wir wissen ja auch, Abraham und Isaak waren auch Fremdlinge. Abraham eben der Großvater, Isaak der Vater Jakobs. Abraham hatte den Auftrag, eben ins Land Kanaan zu ziehen, sein Land, seine Stadt Ur zu verlassen, ins Land Kanaan zu ziehen und sich dort als Fremdling aufzuhalten. Als Fremdling bedeutet, er war eben nicht mehr an seinem Heimatsort, er war in einem fremden Land unter einem fremden Volk. Dort hat er sich aufgehalten und wir sehen das auch bei Abraham. Es war nicht immer ein Ort, wo sie sich aufgehalten haben. Dann gab es mal eine Hungersnot und sie mussten woanders hin. Aktuell ist es so, dass auch schon Isaak in Hebron, bei Hebron gelebt hat und dort war auch Jakob mit seiner Familie. Wir sehen hier, das wird uns dann in den kommenden Predigten beschäftigen, dass Josef geschickt wurde bis nach Sichem, um zu schauen, ob es seinen Brüdern gut geht. Und er dann weiter bis nach Dothan ging. Eine sehr lange Reise. Das werden wir uns aber dann anschauen, nicht heute. Erstmal hier ist der Ort des Geschehens heute, wo eben die Familie sich niedergelassen hatte und sie wohnten in Zelten. Waren also nicht ansässig in einer Stadt, wie andere, die dort wohnten, sondern sie waren Zeltbewohner und waren Fremdlinge. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, es gibt ja auch heute Beduinen zum Beispiel, solche, die in Zelten wohnen. Könntet ihr euch das vorstellen, in einem Zelt zu wohnen? Also das Zelt eure dauerhafte Wohnung ist und dann vielleicht mal woanders hin müssen, woanders hinziehen, keinen festen Bezugspunkt sozusagen zu haben zu den Bewohnern des Landes. Man hat sich immerhin gegenseitig als Familie und dann hatten sie Knechte und so weiter. Also es war jetzt nicht so, dass sie wenige waren und mit der Zeit wurden es ja auch immer mehr. Aber es ist doch ein anderes Leben, als wir es so kennen, ja, die wir, ja, also manche vielleicht in der Gegend geboren sind und ihr Leben lang dort gelebt haben und sich das gar nicht vorstellen können, jetzt weit weg in ein anderes Land zu gehen. Andere können sich es wieder vorstellen, zum Beispiel für den Herrn auszuziehen in ein anderes Land und dort zu leben. Also ein Fremdling war Jakob, wie wir es hier gelesen haben, ein Fremdling in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dazu kommt noch, dass ja schon Abraham die Verheißung hatte, dass sie das Land erben würden. Also er und seine Nachkommen, letztendlich über seine Nachkommen. Weder Abraham noch Isaac noch Jakob haben bis jetzt das Land geerbt, sondern waren immer noch Fremdlinge. Dann gab es natürlich bei Abraham erstmal die Situation, er hat kein Kind bekommen. Ja? Wer sollte also sein Erbe werden? Auch bei Isaac musste Gott erst gebeten werden, dass praktisch Nachkommenschaft kommt. Und Gott hat es dann auch geschenkt. Jakob, er war reich gesegnet mit Kindern. Aber wir wissen auch, wie es lief. Er hat diese zwei Frauen erstmal geheiratet, ja, und dann noch die Mägde. Also er hatte vier Frauen. Und wir haben hier, lesen wir in der Bibel, von wirklich Problemen, die das verursacht hat. Streit, Rivalität unter den Frauen, wer denn zuerst ein Kind bekommt oder überhaupt. Die Rahel hat ja erst auch kein Kind bekommen, sondern da war Lea vorher dran. Gott hat die Lea damit gesegnet, dann die Mägde und dann letztendlich auch noch Rahel. Diese Rivalität werden wir sehen, ja, spiegelt sich auch wieder in dem Verhalten der Kinder. Jakob also war ein Fremdling. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe gerade schon gefragt, könnt ihr euch das vorstellen, irgendwo anders zu wohnen als Fremdling, ja, ganz woanders hinzugehen, euer ganzes Umfeld zu verlassen? Da wird wahrscheinlich derjenige, der ein großes familiäres Umfeld hat, viel Kontakte hat, sich schwerer tun als jemand, der eher, ja, kein so ein großes Umfeld hat, vielleicht eher einsam ist. Der sagt sich vielleicht, okay, ja, ich kann auch in Amerika wohnen oder wo auch immer. Tatsächlich ist es so, die Bibel sagt, alle wahren Gläubigen sind Fremdlinge. Also wenn ihr gläubig seid, wenn ihr zum Herrn gehört, dann seid ihr Fremdlinge. Dann seid ihr das schon. Ja? Und das lesen wir in 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 17 bis 19. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Eins müssen wir natürlich beachten beim Thema Fremdlinge. Bei den Juden war es sogar so, sie waren doppelt Fremdlinge, wenn sie nicht in Israel wohnten. Ja, die Juden in der Zerstreuung wurden auch als Fremdlinge bezeichnet. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite werden diejenigen, die zum Herrn Jesus gehören und von ihm erkauft sind, als Fremdlinge bezeichnet in dieser Welt. Und Paulus sagt uns, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir den Herrn Jesus erwarten als den Retter. Das heißt, ein Bürgerrecht, was ist ein Bürgerrecht? Zum Beispiel, wenn wir deutsche Staatsbürger sind, dann haben wir die Staatsbürgerschaft und das deutsche Bürgerrecht. Ja. Ein Römer, der als Römer geboren wurde, hatte das römische Bürgerrecht, das konnte man sich auch erwerben, aber es war eben auch ein besonderes Vorrecht. Und die Bibel sagt uns, dass unser eigentliches Bürgerrecht im Himmel ist. Ja, wenn wir zu Jesus gehören, dann ist dort unser Bürgerrecht und von dort erwarten wir ihn als den Retter. Und hier auf der Erde sind wir Fremdlinge. Der Jesus sagt, dass er uns aus der Welt heraus erwählt hat, ja, dass wir nicht von dieser Welt sind, aber doch in dieser Welt sind und in dieser Welt unseren Auftrag haben. Und wir lesen auch hier, was die Grundlage dafür ist, dass wir zu Jesus gehören. Und natürlich ist es so, dass man sich da auch fragen kann, wenn man das liest, gehöre ich überhaupt dazu? Ja, oder dass ihr euch fragt, gehört ihr wirklich schon zu Jesus? Denn, ja, ich denke mal, alle, die hier sind, haben das Evangelium immer wieder gehört, aber gehören vielleicht noch nicht wirklich zu ihm. Hier heißt es, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid. Ja, mit Silber oder Gold konnte man sich das römische Bürgerrecht kaufen. Ja, wenn man nur genug hatte, dann war das auch möglich, sich das zu erwerben. Aber mit Silber oder Gold kann man sich nicht das Himmelreich erkaufen. Und hier sagt uns die Bibel, was die Grundlage dafür ist, dass man eingehen darf in das Himmelreich. Es heißt, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ja, die Bibel nennt uns das Blut des Herrn Jesus kostbar. Denn es ist dieses Blut, das er am Kreuz vergossen hat aus Liebe zu uns. Ans Kreuz ging er, weil er uns so sehr geliebt hat. Und warum war das nötig? Das war nötig, weil wir alle Sünder sind. Jeder von euch, er hat sein Leben lang Sünden angehäuft. Und sogar wenn man zum Glauben kommt, ist es nicht so, dass man sündlos ist. Das heißt, desto länger man lebt, desto größer wird der Berg an Sünden, desto mehr werden die Anzahl der Übertretungen von Gottes heiligem Gesetz. Gott ist so heilig und so vollkommen, dass er Sünde bestrafen muss. Jede Sünde muss bestraft werden, sagt uns die Bibel. Und alles, was nicht Gottes Willen entspricht, das ist Sünde. Wir könnten jetzt die 10 Gebote aufzählen, ja, oder das Gebot der Liebe. Liebe deinen Nächsten wie sich selbst und von ganzem Herzen Gott, was ja ganz am Anfang steht, dass wir mit allem, was wir sind, Gott lieben sollen. Und da fehlen wir tagtäglich vielfach. Und so ist der Zustand der Menschheit, der von Gott entfernten Menschheit, aussichtslos. Aussichtslos, wenn kein Erlöser gekommen wäre. Aussichtslos, weil Sünde eben bestraft werden muss. Der gerechte Richter wird jede Sünde bestrafen. Und wenn jede Sünde bestraft werden muss und dafür bezahlt werden muss, heißt es, dass alle ins Gericht müssen. Und die Bibel sagt uns, dass das Gericht ewig ist. Es ist ewig, weil nie der Zeitpunkt kommt, wo wir sagen können, jetzt haben wir alle Sünden abbezahlt. Denn was können wir geben als Lösegeld für unsere Seelen? Gar nichts. Wir können unsere Sünden selbst nicht abbezahlen, irgendwie abarbeiten. Nein, und deswegen ist das auch ewig. Wenn wir sterben im Unglauben, ohne den Herrn, dann nehmen wir alle Sünden mit zu Gott und müssen vor diesem heiligen und gerechten Gott erscheinen und können vor ihm nicht bestehen. Aber genau in diese Situation hinein, ist Jesus gekommen, Jesus Christus als der Retter, als der Erlöser, der bereit war, sein kostbares Blut zu vergießen, der bereit war, für unsere Schuld und Sünde zu sühnen am Kreuz. Das Kreuz war ein Gericht. Er wurde selbst zur Sünde gemacht. Er wurde gerichtet an unserer Stelle. Und wenn du an Jesus glaubst, dann weißt du, Jesus hat deine Stelle eingenommen. Er hing dort an deiner Stelle. Er hing dort für dich. Er starb für dich. Er wurde verspottet und gedemütigt für dich und hat all das für dich durchgemacht, aus Liebe zu dir. Und es gibt Menschen, die hören das und es ist ihnen egal. Es rührt sie nicht an. Ja, als ich das erste Mal bewusst das gehört habe, da war ich noch ein Kind. Da habe ich gedacht, jemand, der stirbt, der sein Blut vergießt, wie primitiv ist das denn? Das brauche ich nicht. Ja, und so prallt das an manchen Menschen ab, dass sie diese Liebe nicht erkennen, dass sie nicht erkennen, dass jemand bereit war, für dich zu sterben, für dich all das zu tun, für dich diese Demütigung durchzumachen und wirklich bis in den Tod zu gehen. Und wenn man das aber ergreift, wenn der Herr wirkt in seiner Gnade am Herzen, dann ist einem das kostbar, so wie Petrus das ausdrückt. Dann kann man sagen, das kostbare Blut des Christus, und man kann sich nichts Kostbares auf der Welt vorstellen, als dieses Blut, das er vergossen hat. Und zu wissen, er hat das wirklich für mich getan. Er hat wirklich meine Stelle eingenommen. Ja, und dann möchte man diese Liebe erwidern. Möchte man zu Jesus kommen, möchte man zu Jesus gehören. Wer sollte diesem Herrn nicht gehören wollen, der bereit war zu sterben, der bereit war, sein ganzes Leben hinzugeben, in den Tod zu gehen, in den grausamsten Tod. Und dann kann man sagen, das kostbare Blut des Christus. Das ist das, was mein Leben prägen soll, dass jemand mich so sehr geliebt hat. Diese Liebe möchte ich auch haben. Ich möchte auch so lieben, wie der Herr Jesus geliebt hat. Das soll meine Motivation sein, dass ich für andere da bin, so wie Jesus für mich da war. Er, der Makellose, der Reine, der nie eine Sünde getan hat, wie es hier heißt, eines makellosen und unbefleckten Lammes. Und die Bibel sagt uns, wenn wir zu Jesus kommen und unsere Sünden zu ihm bringen, dass er uns vollkommen vergibt, dass er uns adoptiert in seine Familie, dass wir Teil der Familie Gottes werden, dass wir dann zu ihm gehören, dass wir ein Bürgerrecht im Himmel haben und dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören. Wir sind noch in dieser Welt und haben einen Auftrag, aber wir gehören nicht zu dieser Welt, sondern dieses Bürgerrecht, das wir im Himmel haben, ist uns viel wichtiger als jedes Bürgerrecht auf dieser Erde. Und dann sind wir ähnlich wie Abraham, Isaac und Jakob Fremdlinge. Wir bewegen uns in dieser Welt, die Jesus ablehnt, die Jesus von Natur aus hasst, und haben einen Auftrag, nämlich dieses Evangelium den Menschen zu bringen und zu sagen, wie sie gerettet werden können, zu sagen, dass sie verloren sind auf dem breiten Weg ins Verderben. Und wenn man das tut, dann merkt man, wie es eine Wand gibt, ja, wie man nicht dazugehört, dass man anders ist und dass man nicht mitmachen will in diesem heillosen Schlamm, den die Welt als normal betrachtet. So drückt es Petrus aus. Und dann wundert es sie, dass wir nicht mitmachen, und dann lästern sie. Das sagt uns Petrus. Und das ist der erste Schritt, sagen wir mal, in der Nachfolge, wo Gläubige merken, dass sie die Schmach Christi tragen. Das fängt eben in dieser Lästerung an, in dieser Ablehnung an und kann dann bis zur wahren Verfolgung gehen. Es kann bis zum Tod gehen. Wir können dankbar sein, dass wir hier nicht mit der Todesstrafe konfrontiert sind, wenn wir Jesus nachfolgen. In anderen Ländern ist das anders. Da machen die Gläubigen Schweres durch, und für sie sollen wir auch beten und uns einsetzen. Also ein Fremdling. Und jetzt die Frage nochmal an dich: Bist du ein Fremdling? Bist du ein Fremdling? Gehörst du schon zum Herrn Jesus? Hast du dieses Evangelium für dich angenommen und vertraust darauf und strebst danach, Jesus ähnlicher zu werden, Jesus zu dienen? Ist das deine Motivation im Leben? Ja, wenn du mit anderen zu tun hast, wenn du mit deinen Geschwistern zu tun hast, ist das die Motivation, ihnen zu dienen? Oder geht es in erster Linie um dich? Um deinen Vorteil, dein Vergnügen, dein Recht? Das ist die Frage. Und wir haben hier eine Situation bei Josef, ja, wo die Familiensituation, kann man mal sagen, nicht schön war und ja, in vielerlei Hinsicht nicht geprägt war von der Liebe Gottes. Wir lesen, dies ist die Geschichte Jakobs, ab Vers 2. Josef war 17 Jahre alt. Aber wir bleiben kurz da stehen bei dies ist die Geschichte Jakobs. Wenn wir das erste Buch Mose anschauen, dann wurde uns schon einiges berichtet über Jakob weiter vorne. Wir haben in Kapitel 36, da wird uns beschrieben die Nachkommenschaft Esaus, ja, wie Esau sich niedergelassen hat im Land Edom und dort wirklich Wurzeln geschlagen hat. Also kein Fremdling mehr war. Im Gegensatz dazu jetzt in Kapitel 37, Jakob, der ein Fremdling war, der nicht Wurzeln geschlagen hat. Warum wird hier gesagt, dies ist die Geschichte Jakobs, wenn jetzt das meiste, was kommt, eigentlich jetzt von Josef handelt und seinen Brüdern? Manche sehen es so, dass die Geschichte Jakobs insgesamt jetzt weitergeht, weil sie ja unterbrochen worden war durch den Einschub in Kapitel 36, wo von von Esau berichtet wurde. Und manche sehen es als Rückblick zu dem, was gekommen ist. Das passt hier aber nicht. Also als am passendsten finde ich auch, dass es einfach jetzt wieder weitergeht mit der Geschichte Jakob und seinen Nachkommen, nämlich mit Josef. Und das wird uns jetzt berichtet. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Also ein junger Mann, ein Jugendlicher, 17 Jahre alt. Und er war, es heißt hier, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Wir erinnern uns daran, dass bei der Geburt Benjamins Josefs Mutter gestorben ist, Rahel. Und das ist noch nicht so lange her. Benjamin war jetzt vielleicht gerade mal noch nicht mal ein Jahr alt oder ein Jahr alt, als Josef 17 war. Und die Frage ist, wer kümmert sich jetzt um Josef? Ja, vorher, ganz klar, war das Rahel. Wer kümmert sich jetzt? Und das war jetzt offenbar, waren das jetzt die Mägde. Bei Bilha macht es auch Sinn, denn Bilha war die Magd Rahels gewesen. Und dass er dort sich jetzt aufhält bei Bilha und Zilpa. Die Kinder von ihnen, die waren auch noch jünger als die Kinder Leas. Und dort gab es dann auch noch mehr Anknüpfungspunkte. Also kann man davon ausgehen, dass Jakob das so verfügt hat, dass er sich da aufhält und mit ihnen das Vieh hütete, auch um das zu lernen. Und hier sehen wir schon, es wird uns zwar berichtet, dass Josef der Lieblingssohn war. Trotzdem bedeutete das nicht, dass Jakob jetzt zu ihm gesagt hat, jetzt bleibst du in den Zelten und die anderen bedienen dich, ja? Sondern er schickt ihn auch, um das Vieh zu hüten. Das sollte er auch lernen und das war auch üblich, dass die Kinder das Geschäft, was die Eltern sozusagen hatten, in dem Fall waren sie ja Viehhirten, dass die Kinder das auch dann taten und übernahmen. Und so war er es hier wichtig, dass er auch fleißig war. Und ich denke, das können wir auch für uns abschauen. Die Bibel nennt Fleiß eine gute Tugend. Ja. Es ist nicht gut, wenn ein Kind zum Beispiel verhätschelt und vertätschelt wird und ihm möglichst wenig zu tun gegeben wird, sondern ganz im Gegenteil, Kinder sollten zu Fleiß erzogen werden. Das ist auch an uns Eltern natürlich immer wieder eine Erinnerung. Wie gehen wir mit unseren Kindern um? Verhätscheln wir sie, vertätscheln wir sie? Oder sehen wir, dass diese Tugend auch wichtig ist und geben ihnen auch Aufgaben und bringen ihnen auch bei, dass sie nicht meckern bei jeder Aufgabe, die wir ihnen geben? Ja? Dass sie lernen, mehr und mehr das gerne zu tun, als Dienst auch zu tun, als etwas, was sie fürs Leben lernen. Ja? Und das natürlich dann auch an euch, an die Jüngeren, einfach da auch eure Gesinnung zu prüfen, wenn es mal was gibt, wo eure Eltern euch vielleicht auch einen permanenten Dienst geben, dass sie sagen, deine Zuständigkeit ist das Bad, das muss immer von dir sauber gehalten werden, dass ihr dann nicht sagt, boah, nee, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, ja, oder das Klo, da bin ich mir zu schade dazu, das zu tun. Nein, sondern dass ihr da auch wirklich sagt, okay, schön, dass ich was zu tun bekomme, dass ich helfen darf, das möchte ich doch gerne tun. Es ist natürlich heute in dem Sinne anders. Das war vor allzu langer Zeit noch anders. Heute ist es normalerweise nicht so, dass die Kinder den gleichen Beruf der Eltern erlernen, beziehungsweise das Geschäft der Eltern übernehmen. Das war bis vor nicht allzu langer Zeit normal, dass das so war. Aber das hat sich geändert und die Kinder werden sehr viel beansprucht von der Schule. Das muss man natürlich berücksichtigen, aber darüber hinaus ist es trotzdem wichtig, dass sie auch andere Aufgaben über das Lernen hinaus bekommen von den Eltern und vielleicht wirklich eine feste Zuständigkeit, die kann sich ja mit der Zeit ändern, damit sie auch in solchen Dingen einfach praktisch Erfahrung sammeln und auch lernen, dass, wie wichtig es ist, auch fleißig zu sein. Ja, dass es wirklich eine biblische Tugend ist, dass man nicht ein faules Kind heranerzieht. Hier hat es sich aufgehalten und jetzt lesen wir etwas Interessantes. Es heißt hier, Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Ja, kann man sagen, Josef war eine Petze. Also Petzen kommen ja gar nicht gut an, oder? Also wenn Geschwister petzen, den Eltern petzen, das kommt normalerweise nicht gut an. Also Josef, die Petze. Kann man so sagen, dass eigentlich er mit selber schuld ist, dass es ihm so ergangen ist, ja, wenn er sich so verhält und die Sachen dann vor Jakob gebracht hat, die jetzt hier geschahen. Und da wollen wir erstmal, bevor wir das beantworten, wirklich darauf eingehen, dass es wirklich eine falsche Motivation geben kann, Dinge vor die Eltern oder vor andere zu bringen. Ja? Zum Beispiel kann es sein, dass ihr etwas petzt, weil ihr euch freut, wenn eure Geschwister eine Strafe bekommen. Und das ist erstmal das Erste, was ihr prüfen solltet. Warum sage ich das jetzt dem Papa, der Mama? Ja? Weil ich mich freue, wenn er so richtig ja, eine Strafe kriegt. Das wäre eine falsche Motivation. Ja? Das wäre kein guter Grund. Oder man freut sich, Negatives über andere zu erzählen, weil man sich so selbst besser fühlt. Ja, man steht besser da als andere. Ja, dass man gerne sagt, ah, mein Bruder, ja, der ist so schlimm, der lügt immer, was weiß ich was. Und jetzt ertappt man ihn wieder bei einer Lüge, rennt man gleich zu Mama und er hat wieder gelogen. Schau mal, der lügt die ganze Zeit. Ich aber nicht, guck mal, ich nicht. Ja. Man freut sich, Negatives über andere zu erzählen und fühlt sich dadurch dann besser. Und das ist jetzt natürlich eine Ermahnung an euch Kinder, das zu prüfen, ob das mit eine Motivation ist, aber auch an euch Erwachsene. Ja. Denn bei Erwachsenen ist es doch nicht anders. Wenn wir irgendwas Negatives über jemanden gehört haben und das weitererzählen, dann kann das sehr wohl dieses Gefühl aufkommen der Überlegenheit, des sich besser fühlens. Ja, da müssen wir Erwachsene uns prüfen und als Christen uns speziell prüfen, ob das die Motivation ist und ob es wirklich nötig ist, alles weiterzuerzählen, was wir so zu hören bekommen, wie ja, wie man manchmal sagt, wie ein Drahtschweib. Ja, ist kein netter Begriff, aber wird in solchen Situationen manchmal gebraucht. Ja, wir sollten nicht uns profilieren, uns gut darstellen wollen, indem wir andere schlecht dastehen lassen. Es kann auch sein, dass man sich Vorteile erhofft für sich selbst, ja, wenn andere schlecht dastehen. Ja, bei Kindern kann das natürlich, da geht es ja auch irgendwann um das Erbe, dass man sich erhofft, man bekommt das Erstgeburtsrecht vom Vater zugesprochen, weil die anderen ja so böse sind. Ja? Eigentlich gar nicht würdig, dass die diese Vorteile bekommen sollten. Also man erhofft sich selbst etwas. Oder es kann auch sein, es sind Kleinigkeiten, ja, die man eigentlich selber lösen könnte, ansprechen könnte, auch zudecken, vergeben könnte, anstatt diese Sachen gleich den Eltern zu sagen. Es kann auch sein, es ist schon geklärt. Ja? Das sind immer die tollsten Dinge, wenn die Mutter das schon vielleicht klärt, ja, und dann komm ich dazu und sie rennt zu mir oder der rennt zu mir und sagt, boah, ja, der Bruder hat das und das angestellt. Die Mama sagt, Moment mal, ist schon geklärt. Ja? Also wenn es schon geklärt ist, man sich vielleicht schon ausgesprochen hat, es vergeben ist, warum sollte es man danach doch dem anderen Elternteil erzählen? Was ist die Motivation dafür? Vielleicht doch eine der Motivationen, die davor erwähnt wurden. Man möchte doch auch noch vom Vater den Bruder schlecht dastehen lassen. Ja? Oder erhofft sich vielleicht doch eine bisschen größere Strafe als die Strafe, die Mutter verteilt hat für den anderen. Also wir sehen hier, es gibt eine falsche Motivation, Dinge zu bringen. Und bevor man gleich irgendetwas bringt, sagt, petzt, in Anführungsstrichen, sollte man sich selbst prüfen. Allerdings müssen wir jetzt noch mal erinnern, wie der Charakter Josefs in der Bibel beschrieben ist. Er wird uns so positiv beschrieben, und die Bibel ist ja da sehr ehrlich. Ja? Die Bibel ist ja sehr ehrlich, wenn sie irgendwelche Dinge aufzeigt. Es werden negative Dinge von David berichtet und von anderen. Bei Josef können wir davon ausgehen, dass es gut war, dass er die Dinge zu Jakob gebracht hat. Und diese bösen Dinge, die hier erwähnt werden, die werden teilweise auch als böses Gerede, böser Ruf übersetzt. Es bezieht sich auf Dinge, die tatsächlich jemanden ja, sehr schlecht dastehen lassen können. Also können wir davon ausgehen, es waren schlimme Dinge. Es waren nicht irgendwelche Lappalien, sondern schlimme Dinge, die die Brüder hier verübt haben. Und hier war es ganz wichtig, dass Jakob davon erfuhr, weil Josef selbst war jünger. Er hatte nicht die Autorität, sie zurechtzuweisen, zu ermahnen. Er hatte nicht die Autorität, das zu stoppen. Es musste also vor die Autoritätsperson, vor den Vater gebracht werden. In Sprüche 9, Vers 8 lesen wir, weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht und er wird dich lieben. Und das sollte die richtige Reaktion auf Ermahnung sein. Das sollte die Reaktion der Brüder auch sein, dass wenn das wirklich gebracht wird vor Jakob, dass sie das einsehen und erkennen und nicht Josef noch mehr hassen. Es wird zwar jetzt nicht ausdrücklich gesagt, dass sie ihn deswegen hassten, aber wir können dafür ausgehen, dass das auch ein Baustein war, auch mit dazu beigetragen hat. Ja, Zurechtweisung sollte etwas sein, was wir gerne haben. Ja, weil wir wissen, es dient dazu, dass wir hoffentlich gebessert werden durch die Gnade des Herrn. Deswegen heißt es in Sprüche 27, Vers 5, besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Ja, man kann ja sagen, die Liebe, mit der Liebe decke ich alles zu, egal was meine Geschwister anstellen. Ich liebe sie so sehr, dass ich alles zudecke und alles übersehe. Und das ist auch nicht biblisch. Biblisch heißt es wie hier, besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Denn wohin soll die Zurechtweisung führen? Sie soll dahin führen, dass derjenige Buße tut, umkehrt und sein falsches Verhalten lässt. Das soll die Motivation sein. Die Motivation soll also Liebe sein, dass wir das Beste für den anderen wünschen. Und natürlich gibt es Dinge, die sollen wir einfach zudecken, eben nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich zurechtweisen, ermahnen, das irgendwie weitersagen. Aber es gibt Dinge, die benötigen eine Korrektur. Und weil sie das eine Korrektur benötigen, ist es wichtig, das anzugehen. In Sprüche 15, Vers 5, ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters. Wer aber auf die Zurechtweisung achtet, der wird klug. Wie ist es bei euch, wenn ihr ermahnt werdet, wenn ihr zurechtgewiesen werdet? Denkt ihr innerlich, oh, hoffentlich ist die Standpauke bald vorbei, dann kann ich wieder weiter spielen oder machen, was ich will? Ja, also so innerlich. Ich weiß, dass es im bestimmten Zeitpunkt, ja, wo ich jugendlich war, irgendwann so war. Ja, wenn meine Mutter geschimpft hat, habe ich innerlich nur gedacht, okay, warte mal, bis es vorbei ist. Und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, es hat mich genervt. Es hat mich wirklich genervt. Und es gibt da auch einen Film von uns Kindern, wo einer von uns, ja, also wir haben manchmal so Filme, so Werbespots, so nachgedreht, so aus Spaß. Und auf einmal geht die Tür auf und meine Mutter beschwert sich, dass alles verklebt ist mit Saft auf dem Boden, dass irgendjemand da was verschüttet hat, nicht aufgeputzt hat und eine Standpauke folgte. Tür geht wieder zu und einer spuckt auf den Boden. Ja. Das sollte bedeuten, was soll das für ein Geschimpfe sein? Ja, interessiert mich nicht. Ja, und dann weiter. So sollte das nicht sein. Es heißt, ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters. Das ist nahrhaft, die Zucht des Vaters, der Eltern, zu verschmähen. Ihr müsst bedenken, dass die Eltern es ja gut meinen. dass sie euer Bestes wünschen. So sollte es sein bei gläubigen Eltern, ja, dass sie euer Bestes wünschen. Natürlich haben die Eltern auch ihre Fehler und Schwachheiten. Ja, täuschen sich mal, schätzen in Situationen falsch ein. Aber die Grundhaltung sollte ja die sein, dass sie das Beste wünschen. Das ist natürlich auch wieder an uns Eltern, ja, die Aufforderung, auch da immer wieder die Motivation zu prüfen, in allem, was wir tun, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Aber hier sagt die Bibel, zum einen Zurechtweisung ist wichtig und zu den Jüngeren, auch den Jugendlichen, die Zurechtweisung, die sollte wertgeschätzt werden. Und wenn ihr merkt, ihr seid dessen überdrüssig, dann bringt das vor den Herrn, bekennt das vor dem Herrn, dass ihr wirklich das nächste Mal anders reagiert auf die Zurechtweisung. Also, wir wollen jetzt aber noch betrachten, was wirklich gute Gründe sind, Dinge anzusprechen oder vor andere zu bringen. Und da meine ich jetzt nicht nur die jugendlichen Kinder, sondern uns alle. Zum einen Hass auf die Sünde und Liebe zu Gott und seinem Wort. Das ist eine ganz wichtige Motivation, dass wir die Sünde hassen. Dass wir Gott lieben und dass wir sein Wort lieben. Im Psalm 97, Vers 10 heißt es, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand der Gottlosen. Tatsächlich, die, die Gott lieben, sollen auch hassen. Aber sie sollen nicht andere Menschen hassen, sondern das Böse hassen. Und wenn man das Böse hasst, dann leidet man drunter, wenn man andere beobachtet, wie sie im Bösen gefangen werden, wenn sie in der Sünde gefangen werden. Natürlich auch, wenn das bei uns selbst passiert. Im Psalm 119, Vers 136 heißt es, Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht befolgt. Ja, wenn wir traurig sind, wenn ihr traurig seid, dass eure Geschwister anfangen, einen falschen Weg einzuschlagen, ja, und das seht und beobachtet und euch Sorgen macht um sie, dann ist es Zeit, hier etwas anzusprechen. Es ist also auch die Sorge um die Seele der anderen. Und in Jakobus 5, Verse 19 bis 20 lesen wir, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Natürlich ist es so, dass die Eltern hier eine ganz wichtige Aufgabe haben, nämlich geistlich gesehen Vorbilder zu sein, den Glauben fortzuleben, die Kinder zu unterweisen in der Zucht und Ermahnung des Herrn, in der Liebe zu Gott, in der Nachfolge, in all diesen Dingen haben die Eltern eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Die Kinder sind ihnen anvertraut als Gabe Gottes, dass sie genau das tun. Und trotzdem kann es sein, dass die Eltern etwas nicht sehen und nicht bemerken, was die Geschwister aber sehr wohl sehen und bemerken. Und da solltet ihr dann nicht einfach zugucken, da solltet ihr nicht einfach zuschauen, sondern zum einen sie ansprechen. Und wenn ihr merkt, es kommt nicht an, ihr habt keine Autorität in ihren Augen, dann auch vor die Eltern zu bringen. Und wenn man jetzt die Gemeinde betrachtet, dann ist es auch tatsächlich so, dass die Bibel sagt, dass Dinge angesprochen werden sollen, dann mit Zeugen angesprochen werden sollen und dann auch vor die ganze Gemeinde gebracht werden sollen. Und da geht es nicht um das Petzen oder gehässig sein, sondern es geht um die Sorge, um den Bruder, um die Schwester, dass man mitkriegt, wie jemand einen falschen Weg einschlägt und da wirklich besorgt ist, traurig ist, und dass die Motivation ist, die Liebe wirklich die Motivation ist, zu handeln. Also es gibt wirklich gute Gründe, Dinge anzusprechen. Und das sollte man dann auch nicht Petzen nennen. Das sollte man nicht verächtlich Petzen nennen, sondern hier sollte man wirklich erkennen, worum es hier geht. Und ich bin sicher, dass es Josef genau darum ging. Er hat gesehen, wie sie einen falschen Weg eingeschlagen haben. Und in der ganzen Geschichte von den Geschwistern von ihm, ja, wie es ja weiterging, dass sie ihn verkauft haben und so weiter, da sehen wir, wie ja, diese Bosheit wirklich immer mehr auch praktisch zum Ausdruck kam. Es fing an mit Hass im Herzen und dann kam es auch wirklich zu der Handlung, sodass sie sogar zu einem Mord bereit gewesen wären. Wir lesen hier jetzt, Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Nun ist die Frage, ist das okay, das Verhalten Jakobs, Israels, in dem Fall wird er ja Israel genannt, ist das in Ordnung? Zum einen sehen wir natürlich in der Bibel, wir haben im Alten Testament die große Wichtigkeit des Erstgeburtsrechts. Und da Josef Rahels erster Sohn war, deutet einiges darauf hin, dass Jakob ihn als den Erstgeborenen betrachtete. Wenn wir die Geschichte weiter anschauen von Josef, dann sehen wir, dass Gott ihn auch vorgesehen hat, ja, als über die anderen gesetzt, zumindest zu ihren Lebzeiten. Ja, er hat ihn gebraucht, dass er eben der Herrscher Ägyptens wurde nach dem Pharao, dass er das ganze Volk am Leben erhielt und dass er über die anderen gesetzt war. Allerdings in die fernere Zukunft schauen, da sehen wir, dass viele Dinge, die auf Josef zutreffen und über ihn gesagt werden, später in Bezug auf Juda gesagt werden. Und hier sehen wir, dass die Segenslinie etwas ist, das Gott bestimmt hat. Und da hatte Gott nicht Josef vorgesehen, sondern Juda. Also in ferne Zukunft gesehen war Juda sozusagen derjenige, durch den die Segenslinie gehen sollte. Also das können wir aber trotzdem sehen, dass es durchaus das Recht des Vaters war, das Recht, dem einen gewisse Dinge zuteil werden zu lassen, die der andere nicht bekommt. Die Frage ist aber, ob das Recht immer die richtige Verhaltensweise ist. Und wenn wir die eigene Geschichte anschauen von Esau und Jakob, die Konflikte, die es da gab, dann sehen wir ja auch, dass Esau und Jakob das selber miterlebt haben, dass einer bevorzugt wurde und wie das zu großen Problemen geführt hat. Ja, der eine war der Lieblingssohn von der Mutter und der andere der Lieblingssohn vom Vater und es entstand eine Riesenrivalität. Und so sehen wir auch diese Riesenrivalität, die es hier gab und die noch verstärkt wurde. Man muss schon sehen und stehen lassen, dass ein Teil davon diesem unweisen Verhalten Jakobs herrührt. Auch wenn Gott natürlich ihn bestimmt hat, als über die anderen gesetzt, ist es doch so, dass wenn man schon die ganzen Kämpfe zwischen den Frauen miterlebt hat, ja, wie die eifersüchtig und neidisch waren, dass man sich denken kann, das setzt sich fort in Bezug auf die Kinder und dass man dann nicht so offen praktisch den einen bevorzugt und ihn sozusagen über die anderen setzt. Dieser Leibrock, ja, dieses Gewand, Bund steht dort gar nicht wörtlich drin, aber das ist ein Ausdruck, der später für Königsgewänder verwendet wird. Und es war durchaus irgendwie dann ein Ausdruck, ja, er steht über den anderen. Er ist mein Lieblingssohn, er ist mein Lieblingskind. Und hier müssen Eltern natürlich aufpassen, ja, dass sie nicht so handeln. Denn es ist so, dass Kinder das sehr wohl merken. Sie merken sehr wohl, wenn Eltern einen Lieblingssohn, eine Lieblingstochter haben, auch wenn sie versuchen, das vielleicht zu verbergen, sie merken das und dann gibt es Probleme in der Familie. Und deswegen ist das nicht etwas, was wir hier nachmachen sollten, sondern ganz im Gegenteil, wir sollten danach streben, gleiche Liebe zu haben für alle unsere Kinder. Sie gleichermaßen zu lieben, sie das verstehen und spüren zu lassen und nicht etwa dann einen Lieblingssohn zu haben. Und das vielleicht sogar auch noch zu sagen oder auszudrücken, indem der immer mehr und bessere Geschenke bekommt, ja, als Beispiel. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das Verhalten der Kinder wirklich böse war. Ja, es war mit nichts zu rechtfertigen. Sie konnten es auch nicht damit rechtfertigen, dass sie sagen, ja, der wird ja so bevorzugt, deswegen haben wir das Recht, ihn zu töten oder zu verkaufen. Das war böse, das war Mord, den sie geplant hatten, der dann durch Gottes Führung, durch diese Karawane dann nicht geschehen ist. Ja, und trotzdem Epheser 6, Vers 4 an die Väter: Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. So etwas kann ein Beispiel sein, wie man die Kinder zum Zorn reizt. Da gibt es andere Möglichkeiten. Es ist wichtig, dass wir danach streben, das nicht zu tun. Ja? Und ganz im Gegenteil, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Hier sehen wir auch diesen Kontrast. Das eine, das Reizen zum Zorn. Im Gegensatz dazu zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist das, was da sein soll, was die Erziehung prägen soll. Sie ermahnen im Herrn, sie zum Herrn hinerziehen, ihnen das kostbar zu machen, das Evangelium, die Nachfolge, ja, dass sie das an den Eltern sehen, wirklich als Vorbild, dass sie wirklich auch danach streben, Jesus ähnlicher zu werden und dass die Kinder wirklich erkennen, mein Vater, meine Mutter, ja, das sind Personen, die den Herrn lieben und die Jesus nachfolgen wollen und die uns das auch so in dieser Liebe weitergeben wollen. Ja, einfach aufgrund von der Zeit greifen wir das nächstes Mal nochmal auf, dieses Thema. Ich möchte trotzdem noch abschließend einen Bibelvers erwähnen, nämlich den wir vorher gesehen hatten. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Ja, und deswegen nochmal daran erinnern, wir sind Fremdlinge. Ja, vielleicht ist es der eine oder andere von euch noch nicht. Dann kommt zu Jesus, dann vertraut auf sein Evangelium. Und wenn ihr zu Jesus gehört, dann strebt danach, wirklich in Furcht zu wandeln, wie es hier heißt, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden, ihm zu dienen und wirklich als Fremdling Gott wohlgefällig zu sein, als Fremdling in dieser Welt, ja, als Fremdling, der sich nicht gleich macht wie diese Welt, der die Vergnügungen und die Dinge dieser Welt nicht aufnimmt, sondern einen Unterschied macht und so ein Zeugnis ist für Gott und für seine Liebe. Also wirklich Fremdlinge, geprägt von der Liebe Gottes. Das möge der Herr uns allen schenken.